HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist der China-Experte Frank Sieren zu Gast. Ich heiße Karin Röder. China ist nicht mehr nur die Fabrik der Welt, die uns lange Zeit vor allem mit billigen Konsumgütern überschüttete und im Gegenzug uns Müll abnahm. Inzwischen ist es die kraftstrotzende Wirtschaftsmacht, die weltweit die Spielregeln mitbestimmt und die Zukunftstechnologien des sogenannten Silicon Valley übertrumpft. Das sagt der China-Experte Frank Sieren. Willkommen bei Doppelkopf.
Hallo.
Herr Sieren, Sie leben seit 24 Jahren in China, sind dort Korrespondent für das Handelsblatt und haben den Aufstieg der Ihrer Meinung nach neuen Weltmacht vor Ort miterlebt. Das war ja ein Reformprozess, den vor 40 Jahren Deng Xiaoping schon angestoßen hat, der jetzt in vollem Gange ist.
Ja, und das war natürlich damals, als ich nach China kam, 1994, überhaupt nicht abzusehen, dass China diesen Weg gehen würde. Mhm. Der Mao hat ja noch gedacht, er schafft das alleine, hat dabei sehr viel Unheil angerichtet, aber immerhin das Land zusammengehalten. Und der Deng Xiaoping, der hat dann gesagt, wir müssen uns vom Westen helfen lassen. Und die Idee im Westen war natürlich, dass man die Arbeitskraft benutzt, um billiger Produkte herzustellen. Aber dass sich das dann irgendwann drehen würde, dass plötzlich die Chinesen neue Sachen erfinden, Produkte herstellen, die wir bei uns gar nicht mehr herstellen, das konnte sich niemand vorstellen damals.
Wer hätte das gedacht? Inzwischen ist aus dem damals armen China, eines der ärmsten Länder der Welt, eine der größten Volkswirtschaften der Welt geworden. Und Sie, Frank Sieren, haben schon viele Bücher über diese neue Wirtschaftsmacht geschrieben. Ihr aktuelles Buch heißt Zukunft China? Fragezeichen. Wie die neue Supermacht unser Leben, unsere Politik, unsere Wirtschaft verändert? Ausrufezeichen. Neue Supermacht. Ganz neu ist das ja nicht. Das hat sich ja schon, wie Sie auch gerade gesagt haben, angedeutet. Doch viele unterschätzen diese Macht immer noch. Wie kommt's?
Naja, wir sind zu sehr dran gewöhnt in den letzten 500 Jahren, als der Westen, erst die Europäer, dann die Amerikaner, die Spielregeln der Welt zu bestimmen. Und als Minderheit. Und die Zeit geht eben jetzt zu Ende. Jetzt will plötzlich die Mehrheit der Welt selber bestimmen. Man darf ja nicht vergessen, die Chinesen alleine stellen 18% der Weltbevölkerung, der Westen zusammen sind überhaupt nur 15%. Und da wird sich eine ganze Menge ändern. Und weil wir noch so im Trott sind und es so ganz gut lief, unterschätzen wir das. Unterschätzen wir auch die Eigensinnigkeit der aufsteigenden Mächte. Das ist ja nicht nur China, das ist Indien auch.
Afrika
zusammen mit China. Da wird sich eine ganze Menge verändern in den nächsten 100, 150 Jahren.
Also sieht dann so aus, als ob sich die fünf Kontinente oder die Macht der fünf Kontinente beziehungsweise Ohnmacht sich ganz neu austariert in den kommenden Jahrzehnten.
Davon gehe ich aus. Und das ist ein bisschen so wie im 19. Jahrhundert, als dann irgendwann die Bürger gesagt haben, das ist ja schön und gut, dass die Adligen die Spielregeln bestimmen wollen, aber die sind nur eine Minderheit und wir haben andere Vorstellungen und die setzen wir jetzt mal durch. Und das, was im 19. Jahrhundert in den Nationalstaaten passierte, das passiert jetzt weltweit.
Tja, dann werden wir mal sehen, wer die neuen Adligen, in Anführungsstrichen, um bei Ihrem Begriff zu bleiben, sein werden. Herr Sieren, werden wir diese Veränderungen in den nächsten Jahren noch schneller bemerken als bisher?
Natürlich, weil sie werden natürlich immer stärker werden. Es wird eine immer größere Diskussion darüber geben, wie die neuen Regeln aussehen. Es wird Technologie geben, die zu uns kommt. Mhm. Ein Beispiel ist, in China bezahlt man schon ohne Bargeld weitgehend. Man tauscht das Geld über Handys aus. Das kommt jetzt mit den chinesischen Touristen nach Europa. Immer mehr Geschäfte haben das. Und dann wird es sich sukzessive auch durchsetzen. Ein anderer Bereich sind die Elektroautos. Da kommt der große Innovationsschub nicht mehr aus Europa, sondern der kommt jetzt aus Asien. Zum Beispiel in Südchina, in Shenzhen, da fahren schon 16.000 Elektrobusse.
Das war die Region, die vor 40 Jahren, als das alles begann, da gab es dann nur Reisfelder und Bauern.
Das war ein kleines, verschlafenes Fischerdorf an der Grenze zu Hongkong und da ging alles los. Und jetzt haben die uns in bestimmten Bereichen überholt. Da ist jetzt auch das neue Silicon Valley. Und viele, und zwar nicht nur Chinesen, sondern auch Menschen aus anderen Ländern, die packen im Moment ihre Koffer im Silicon Valley und ziehen um nach Südchina, weil dort die Bedingungen neue Sachen zu erfinden, besser sind, als das im Silicon Valley der Fall ist.
So kommt bereits aus der ehemaligen Bauerngegend 17%, glaube ich, der Wirtschaftskraft, die China auf die Beine stellt. Frank Sieren kennt sich aus in China, lebt seit 24 Jahren dort. Heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben es gerade ja schon angesprochen, Herr Sieren, die chinesischen Investitionen im Westen, von Immobilien mal ganz abgesehen. Elektromobilität, haben Sie gesagt, oder künstliche Intelligenz, Streamingdienste, TV-Produktionen, TV-Kanäle, Spielekonsolen, die waren ja noch bis vor ein paar Jahren in China verboten. Woher kommt dieser schnelle Sinneswandel?
Naja, man hat natürlich entdeckt, dass man mit neuer Technologie Trends setzen kann. Und deswegen hat man angefangen zu sagen, okay, bei E-Sports, also E-Sport, was bei uns noch gar nicht so weit verbreitet ist, das ist eine Riesenbewegung in China.
Mhm. Ja, hier würde man gar nicht Sport dazu sagen.
Nein, wann bewegen die sich denn? Na, die bewegen sich gar nicht oder bewegen nur den Stick und den Finger, genau. Aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und hinzu kommt natürlich, dass die Chinesen bestimmte Entwicklungsphasen übersprungen haben. Das heißt, die haben keinen Fernseher mehr. Und die haben auch kein Notebook oder Computer mehr, sondern die haben nur noch Handys.
Sie sprachen ja eben gerade das bargeldlose Bezahlen an. Sie haben also die Phase des Euro-Schecks oder der Scheckkarte ja auch komplett übersprungen.
Ja, und die gucken uns heute auch so ein bisschen eigenartig an, wenn wir da mit so Plastikkarten und dann kommt eine ganz komische Maschine, da kommen zwei Zettel raus. Wenn sie überhaupt rauskommen, da muss man nochmal in eine andere Ecke des Raums laufen und so weiter und so fort. Das finden die schon sehr eigenartig. Und selbst die Straßenmusikanten halten ihr Handy hin und dann kann man denen eine kleine Spende geben, wenn sie schön spielen.
Ja, noch ist es ja das Handy, doch immer mehr im Kommen in China ist die Gesichtskennung, Zahlen per Gesichtskennung, muss ich sagen, aus meiner Sicht passt zu einem autoritären Staat, denn die Gesichtskennung ist ja schon ein Fortschritt, aber wohl eher für die Machthaber. Nicht unbedingt für die Bürger, die ja durch diese staatliche Kontrolle immer mehr zum gläsernen Bürger werden.
Das ist unsere Sichtweise. Die gibt es auch in China, aber es gibt auch die andere Sichtweise vieler Chinesen, die sagen, ich möchte gerne durch einen Flughafen laufen, ohne Ticket, ohne Pass, ohne Geldbeutel. Ich möchte einfach durchlaufen können. Ich bin die Schlangen satt. Ich möchte Ordnung haben. Ich möchte, dass diese vielen Menschen reibungslos aneinander vorbeikommen. Das sind durchaus Positionen, die wir nicht teilen. Also Sie nicht und ich nicht. Die aber da sind, die wir auch ernst nehmen müssen.
Ja, haben denn die Chinesen kein Gespür dafür, kein Bewusstsein dafür, dass
sie
durchleuchtet werden?
Doch, haben sie auch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn man zum Beispiel vergleicht, wie es in Indien aussieht, was es für ein Durcheinander in Indien gibt und wie vergleichsweise geordnet es in China zugeht, das auch durchaus Vorteile hat für die Menschen. Mhm. Also es ist ja für uns ganz schwierig zu erklären, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit den kulturellen Eigenheiten der Chinesen beschäftigen, damit wir wissen, wie die ticken, damit wir, was unsere Werte betrifft, viel überzeugender argumentieren können. Denn darum geht es ja am Ende. Wir wollen ja möglichst viel dessen, was uns lieb und teuer ist, was wir in den letzten 500 Jahren aufgebaut haben, in die neue Weltordnung einbringen. Wir müssen überzeugen. Und vielleicht wird es ja auch sich in unsere Richtung entwickeln. Aber erstmal ist man froh, auch im Umgang mit Verwaltung, dass man keinen Zettel ziehen muss, nicht 3 Stunden rumsitzen muss, sondern dass das alles effizient geht und man sich um wichtigere Sachen kümmern kann. Und ich kann mir gut vorstellen, nach einer Weile, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass dann vielleicht doch die Nachfragen kommen. Und dann sind wir interessant und dann sind wir ein Gesprächspartner. Aber wir müssen ein Gesprächspartner sein, der das nicht von oben herab macht, der nicht sagt, ihr seid noch nicht entwickelt, kommt ihr mal erst auf unsere Stufe, sonst reden wir mit euch nicht. Sondern wir müssen natürlich auf die zugehen und wir müssen sie überzeugen, auch von rechtsstaatlicher Transparenz. Es macht alles ein bisschen langsamer, aber auf Dauer ist das ein großer Vorteil.
Der China-Experte Frank Sieren ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Der Einband Ihres Buches, richtige China-Rot, die Schrift ist gelb, Zukunft, Fragezeichen, China heißt es, mit einem gelben Sternchen noch dahinter. China ist ja bislang der einzige Staat auf der Welt, meines Wissens nach, der einen kompromisslosen Kapitalismus betreibt. Und was Menschenrechte und Meinungsfreiheit betrifft, gleichzeitig ein autoritärer Staat, eine Diktatur ist. Wie passt das zusammen, Herr Sieren?
Also erstmal würde ich sagen, dass der Kapitalismus in China überhaupt nicht kompromisslos ist.
Nein?
Nein.
Wo gibt es
der
Einschränkungen?
Naja, im Umweltbereich zum Beispiel. Mhm. Da wird ja sehr, sehr viel gemacht im Moment. Bei der Frage, wie schnell man Auto fahren darf, bei der Frage, was Firmen dürfen und nicht dürfen. Sie dürfen nämlich alles außer China zu Schaden. Also man kann auch nicht einfach sein Geld außer Landes tragen. Also ich würde schon sagen, dass das ein Kapitalismus ist, der durchaus reguliert ist und wo der Staat darauf schaut, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht völlig in den Hintergrund rutscht. Das muss man vorweg sagen. Bei dem Thema Menschenrechte gibt es, finde ich, noch sehr, sehr viele Defizite. Und in manchen Bereichen, bei der Pressefreiheit, ist es sogar schlechter geworden, ist der Spielraum geringer geworden. Mhm. Mir hat mal ein Chefredakteur erzählt, ein chinesischer, dass er früher wusste, wo die rote Linie ist. Und jetzt wird die rote Linie gar nicht mehr bekannt gegeben. Und das macht es natürlich viel, viel schwieriger, sich zu bewegen. Also das ist schon ein großer Nachteil. Auf der anderen Seite sind so essentielle Menschenrechte, also wie ein Recht auf Ausbildung, genug zu essen, Freizügigkeit und so weiter und so fort, die sind natürlich im Vergleich zu Indien zum Beispiel viel, viel besser etabliert. Das heißt, in Indien haben wir den Vorteil, dass es sehr große Vielfalt an Meinungen gibt, aber unter Umständen kommt man aus seiner Kaste nicht raus, hat nicht genug zu essen, kriegt keine Ausbildung. Also insofern muss man das ein bisschen relativieren, aber man darf natürlich jetzt nicht aufhören und sagen, jetzt haben sie alle zu essen und mit Wählen ist nicht. Mhm. Sondern man muss jetzt natürlich den nächsten Schritt machen.
Klar, also für das Nötigste ist gesorgt in China, sagen Sie, Frank Sieren, für die Menschen. Sie haben was zu essen, sie haben Arbeit, bleiben mit ihrem Kapitalismus im Land. Das eigene Land soll Vorteil haben. Und was Sie anfangs sagten, sie wollen nicht mehr einfach die billigen Arbeiter für die Westen sein. Wie ist das denn intern? Kann der chinesische Staat intern nicht auch davon profitieren, dass es eben billige Arbeiter gibt, zum Beispiel die Wanderarbeiter, die eben für ein Appel und ein Ei, sag ich jetzt mal, schwere Arbeit leisten. Der Erfolg, den China hat, der wirtschaftliche Erfolg, wird der nicht auch auf deren Rücken ausgetragen?
Ja, aber die Wanderarbeiter werden immer weniger in dem Maße, in dem die Roboter diese Arbeit übernehmen. Und der chinesischen Regierung ist es eigentlich wichtiger, dass China fortschrittlich ist, als ihre Menschen so lange wie möglich auszubeuten, ihre Wanderarbeiter. Deswegen gab es zum Beispiel in Südchina einige Jahre lang jedes Jahr zwangsweise 15% Lohnerhöhungen vom Staat. Was war das Ziel? Es sollte einfach zu teuer werden, Waren mit Wanderarbeitern herzustellen, und die Unternehmer sollten gezwungen werden, auf Roboter umzustellen.
Und was passiert dann mit den Wanderarbeitern? Wo bekommen die ihre Arbeit her?
Das ist eben jetzt die große Frage. Viele gehen in die Serviceindustrie. 75% des Wachstums in China kommt aus der Serviceindustrie. Also die handeln, machen Geschäfte auf, Restaurants, Läden. Viele handeln auch über diese Handelsplattformen. Ganz weit weg auf einem Dorf hat er dann irgendwelche Produkte, mit denen er handeln kann, weil er über die Plattform eben chinaweit vernetzt ist. Da gibt es große Veränderungen, bieten Dienstleistungen an und so weiter und so fort. Und man macht sich sogar schon Gedanken jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen. Das hat mich allerdings sehr überrascht.
Das ist überraschend.
Weil man sagt, die müssen ja irgendwie am Konsum teilnehmen können.
Also selbst da sind sie uns einen großen Schritt voraus.
Naja, also ich weiß nicht, weil in Deutschland denken wir ja auch drüber nach. Viel weiter sind sie in China auch noch nicht.
Okay, gut, dann lassen wir es dabei. Nur eine weitreichende Entscheidung, die auch für uns, naja, vielleicht direkten Einfluss auch nimmt, ab sofort, nicht erst in Zukunft. Das ist die Entscheidung, dass China seit 2018 keinen Müll mehr nimmt aus Deutschland, aus Europa, für den es ja bisher sogar gezahlt hat. Was ist denn die Konsequenz daraus?
Dass wir unseren Müll selber verarbeiten müssen und dass es wahrscheinlich auch teurer wird, Müll zu entsorgen, und damit unsere Produkte wahrscheinlich auch teurer werden. Das heißt, wenn wir nur 70 Euro für unsere Jeans zahlen wollen und nicht 120, dann führt das eben dazu, dass man die nur unter schlechten Umweltbedingungen herstellen kann. Und diese Phase geht jetzt langsam zu Ende. Die Chinesen sagen, das haben wir eine Weile gemacht. Wir waren eine Weile die Schmuddelkinder. Und jetzt wollen wir das aber nicht mehr, weil die Chinesen jetzt Umweltmaßnahmen, Kläranlagen, Reinigungsanlagen, Filteranlagen einbauen. Und die machen so ein Produkt natürlich teurer.
Das sagt Frank Sieren, der China-Korrespondent des Handelsblatts. Erzählt in Doppelkopf bei HR2 Kultur, worauf wir uns bei der zukünftigen Weltmacht China, wie er es sieht, einstellen müssen. Mehr nach der Musik, Herr Sieren, Sie haben uns auch chinesische Musik mitgebracht. Und ich muss sagen, als ich reingehört habe, klang in meinen Ohren ungewöhnlich, denn das ist Rockmusik. Rockmusik in chinesischer Sprache. Wer singt und wie heißt der Titel? Sie sprechen das sicher besser aus als ich.
Den Titel habe ich schon vergessen, aber es ist Sui Jian.
Sui Jian. Sui Jian. Yi Wu Xiu Yu würde genau, ich es aussprechen.
Ja. Okay, alles klar.
Heißt es so?
Ja, ungefähr. Das ist der erste chinesische Rockstar. Also das Lied ist schon 30 Jahre alt.
Tatsächlich?
Ja. Deswegen habe ich es auch ausgesucht, weil es so ein bisschen deutlich macht, dass die schon auch eine Weile mit moderner Musik, mit moderner Kunst unterwegs sind. Wir haben das nur nicht richtig wahrgenommen.
Es kommt hier nicht so richtig an, weil die vielleicht auch nicht auf Welttournee gehen, wie andere dort.
Und es gibt auch noch keinen weltbekannten chinesischen Popmusiker. Die beschränken sich in Anführungszeichen, dann auf den asiatischen Raum. Da gibt es schon einige, die sehr, sehr bekannt sind. Und die bespielen dann halt auch mal 2 Milliarden Leute. Aber hier im Westen ist es noch nicht so richtig angekommen. Auch ein Defizit. Wir müssen uns auch mit der chinesischen modernen Kultur beschäftigen. Da kommen wir nicht drum rum.
Tja, Frank Sieren, als Sie nach China gegangen sind vor 24 Jahren, da war diese Musik gerade neu. Davor wahrscheinlich war Rockmusik lange immer noch die Ausgeburt der westlichen Dekadenz. Und das hat sich dann so langsam auch verändert. Sie sind dort Korrespondent für das Handelsblatt, leben in Peking, sind 51 Jahre alt, in Saarbrücken geboren und haben in Trier Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Wirtschaft studiert. 24 Jahre in Peking. Ja, in einem Land, das nun wirklich eine andere Kultur hat, eine andere Sprache, anderes Essen. Es ist ja nicht, wie wenn man eben mal um die Ecke nach Italien oder Frankreich fährt. Was hat Sie so lange dort gehalten?
Die Neugier. Ich stehe eigentlich jeden Tag auf und erlebe etwas Neues. Und ich habe sehr, sehr viel über die Stärken und Schwächen unserer eigenen Kultur gelernt.
Was zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, dass wir vielleicht ein bisschen langsam geworden sind, was Neuerungen betrifft. Da sind die Chinesen etwas spielerischer, um mit einer Metapher aus dem Fußball es zu erzählen. Sie spielen schnell mal in den freien Raum, sie schlagen lange Pässe und spielen halt nicht so wie die Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Vorsicht!
Da muss ich sagen, da hat sich, wenn man von außen drauf blickt, so eine gewisse Zögerlichkeit entwickelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die uns gut tut.
Ja, Sie leben dort, sprechen wahrscheinlich auch Chinesisch. Ist das eine Sprache, die man irgendwann zu Ende gelernt hat?
Nein, natürlich nicht. Das ist vor allem eine Sprache, bei der man sich ständig weiter hinsetzen muss und lernen muss. Also wenn man Englisch spricht oder auch Spanisch, dann entwickelt sich das ja immer so weiter. Das ist im Chinesischen schon anders. Das ist viel Arbeit. Und deswegen bleibt man auch, wenn man das nicht macht, in einem gewissen Entwicklungsstadium dann stehen. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, will ich lieber mit meinen Kindern spielen oder ein Glas Wein trinken, als nochmal 2 Stunden Chinesisch zu machen. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von den Chinesen, die sich eben dann nochmal hinsetzen.
2 Kinder haben Sie. Sie sind 6 Jahre alt, die beiden Mädchen oder Jungs?
2 Jungs,
Zwillinge. Gehen auch in die chinesische Schule jetzt.
Ja.
Wie leben Sie dort? Es soll ja nicht sehr viel Platz geben in Peking.
Naja, also das Leben ist dann schon normaler, als man denkt im Alltag. Mhm. Wir leben in einem Reihenhaus mit einem kleinen Garten. Über den Garten sind wir sehr froh, weil es nicht so viele Gärten gibt in der Innenstadt. Ja, und dann geht man eben abends mal zum Griechen, mal zum Chinesen, mal eine Pizza essen. Also es ist jetzt weniger exotisch, als man das denkt, sondern das ist halt eine internationale Stadt, in der viele verschiedene Nationalitäten wohnen. Und die Chinesen sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich, weil das ja ein Riesenreich ist. Unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Vorstellungen von der Welt. Und was ich eben so spannend finde, ist eben, dass die jetzt sehr, sehr viele Fragen stellen. Und diese Fragen mich dazu anhalten, über Dinge ganz neu nachzudenken.
Mhm. Fragen in Bezug auf was zum Beispiel?
Fragen in Bezug auf zum Beispiel die Demokratie. Da kriege ich oft die Frage gestellt nach den Wahlen, warum handelt ihr eigentlich so, dass ihr euch am Ende selbst schadet?
Wo ihr doch die Wahlfreiheit habt,
warum funktioniert es irgendwie nicht und warum bleibt das alles stecken und kommt nicht mehr voran? Also sie stellen gar nicht mal so sehr die Demokratie in Frage, zumindest die, mit denen ich spreche, das gibt es auch, aber sie gucken sich das an und sagen, irgendwas funktioniert da doch nicht. Oder wieso ist denn dieser Donald Trump an die Macht gekommen und wieso braucht man denn 4 Milliarden US-Dollar, um einen Wahlkampf zu führen? Das ist ja Geld, das man sich irgendwo geliehen hat. Da muss man ja was für tun hinterher.
Ja gut, Trump hat es selbst geerbt oder woher auch immer. Aber woher wissen die Chinesen denn das? Immerhin, wie gesagt, es ist eine Diktatur und aus anderen Diktaturen kennen wir, dass die Informationsquellen nach draußen begrenzt, gekappt oder manipuliert werden. Wie ist es in China?
Also das ist in dieser Diktatur auch anders. Es gibt zwar Zensur, aber es gibt auch einen sehr praktikablen Weg, die Zensur zu umgehen über einen sogenannten VPN-Kanal. Das ist so ein kleines Programm, das schaltet man davor und dann kommt man eigentlich an alle Informationen ran. Die, die ein bisschen pfiffiger sind, die holen sich das Unzensierte. Ja. Fast alle Chinesen können reisen, sie gehen in die Welt hinaus, viele studieren in der Welt. Noch 2000 war es so, dass etwa nur 20% der Studierenden zurückgekommen ist. Inzwischen sind es über 85%. Das heißt, ja, es ist eine Diktatur, aber irgendwie ist sie doch auch attraktiv für die Menschen. Und das ist für uns halt so schwierig vorstellbar. Und deswegen lohnt es sich eben, dieses Land genauer anzuschauen und zu schauen, was ist es denn, was China so attraktiv macht?
Wäre es denn umgekehrt attraktiv für einen chinesischen aufgeklärten Menschen, der vielleicht auch kritisch ist, regierungskritisch, im Ausland zu leben? Wie weit reicht dort der Arm der Regierung? Also ich spiele jetzt darauf an, habe ich mal gehört, gelesen, dass also besonders regierungskritische Menschen auch beobachtet werden, dass sie schon einen in der Nähe haben, der guckt, was sie sagen, was sie tun, oder chinesische Studenten dazu angehalten werden, die zu verraten.
Also im Ausland ist man schon relativ sicher. Und das bezieht sich ja auch nur auf eine relativ kleine Gruppe, das ist schlimm genug. Aber ich sag mal, ein Ai Weiwei zum Beispiel, dieser chinesische Künstler, der ja lange interniert war in einem Hotelzimmer und jetzt in Deutschland, Amerika lebt, der kann sich schon frei bewegen. Anders ist das bei korrupten Unternehmern oder bei korrupten Parteikadern, die ins Ausland flüchten. Die werden schon sehr, sehr intensiv verfolgt und da versucht man schon, dass man die zurückholt. Mhm. Also es ist eben eine Gesellschaft, die sich irgendwie dazwischen befindet. Also ich sage mal, zwischen einer Diktatur und zwischen einem Land, in dem es dann doch relativ viel Selbstbestimmung gibt. In manchen Bereichen ist es auch schlechter geworden, bei der Pressefreiheit zum Beispiel. In anderen Bereichen ist es wieder besser geworden. Also das ist sehr, sehr heterogen und man vergisst halt leicht, dass das so ein großes Land ist. Es gibt ja in Amerika auch noch Kalifornien, obwohl Donald Trump in Washington regiert.
Ja, und es gibt Texas, das die Todesstrafe noch praktiziert.
Genau.
Frank Siren ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. China-Experte, Korrespondent in China, wohnhaft in Peking, nunmehr seit 24 Jahren. Und Sie sind nicht nur Korrespondent, sondern auch Dokumentarfilmer, Autor, haben mehrere Bücher zum Thema China geschrieben, sogar einen Business-Knigge. Allerdings auch einen Kommentar, vor ein paar Jahren war das, für die Deutsche Welle zum 25. Jahrestag des Massakers am Platz des Himmlischen Friedens im Sommer 1989. Da haben Sie gesagt oder geschrieben in diesem Kommentar, die Ereignisse dort seien im Westen überzeichnet worden. Also da bin ich platt, Herr Sieren, dass Sie sowas sagen können, wo doch Hunderte von Menschen, vielleicht sogar Tausende, man weiß es nicht, blutig niedergeschlagen
werden. Ja, das habe ich nicht so geschrieben, sondern es ist dann aus dem Zusammenhang gerissen worden. Sondern ich habe die Zeit von Mao mit 20, 30, 40 Millionen verglichen mit den Ereignissen 1989 und bin da zum Ergebnis gekommen, dass das ein vergleichsweise kleineres Ereignis war. Aber natürlich ist das so, dass das für China ein unglaublich einschneidendes Ereignis war. Im Übrigen auch ein Ereignis, von dem selbst die Politiker heute nicht mehr sagen, dass es eine gute Idee war. Mhm. Das war ein großer Unterschied zu vielen anderen, ich sage mal, Niederschlagungen von Demokratiebewegungen, dass Deng Xiaoping, aber auch andere sofort gesagt haben, das ist uns aus dem Ruder gelaufen, das hätten wir besser nicht gemacht.
Naja, es ist ja nicht nur keine gute Idee gewesen, sondern Massenmord. Und eine Kollegin bei der Deutschen Welle, eine chinesische Kollegin, die Deutsche Welle hat ungefähr auch 20 chinesische Kolleginnen, ihre schärfste Kritikerin, die musste nach dieser Geschichte den Sender verlassen, weil sie das verbreitet hat, was sie da
gesagt hat. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also niemand muss einen Sender verlassen, weil er anderer Meinung, das weiß ich nicht. Ja. Ich hatte damit nichts zu tun, aber wir sind ja hier mitten in Deutschland. Mhm. Also das sind so Geschichten, die sich dann verselbstständigen, aber niemand muss aufgrund einer politischen Meinung hier einen Sender verlassen. Also würde ich zumindest sagen, als jemand, der 20 Jahre in China lebt, dort gibt es ganz andere Geschichten. Also da würde ich doch die Meinungsfreiheit in Deutschland sehr hochhalten.
Ja, Sie haben ja Gelegenheit, das hier zu korrigieren. Ich konfrontiere Sie ja nur damit. Ich habe noch was. Also der vor einem Jahr gestorbene chinesische Schriftsteller Liu Xiaobo, der ist mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie haben das kritisiert und gesagt, man hätte diesen Preis lieber dem damaligen Oligarchen und Premierminister Wen Jiabao geben sollen. Wie kommen Sie auf solche Thesen, wenn das stimmt?
Ja, auch das ist wieder sehr, sehr verkürzt. Ich habe gesagt, wir haben diesem Mann und China damit keinen Gefallen getan. Mhm. Manchmal muss man ja auch ein bisschen die Folgen anschauen, die ein solcher Preis haben kann. Und es hat dazu geführt, dass dieser Mann nicht mehr freigelassen wurde und dass er in Gefangenschaft dann gestorben ist. Ohne dass es eine Bewegung gegeben hätte in China, die irgendetwas zum Positiven verändert hätte. Also das war schon eine sehr tragische Geschichte. Man darf ja nicht vergessen, die Dissidenten in China spielen nicht so eine Rolle wie ein Václav Havel, wie ein Alexander Solzhenitsyn, wie ein Nelson Mandela, sondern dadurch, dass das eine Gesellschaft im Aufschwung ist, werden die gar nicht so richtig wahrgenommen. Das hat auch kulturelle Gründe. Und deswegen habe ich gesagt, ist es eine tragische Entscheidung gewesen. Ja, weil es hat leider nicht dazu geführt, dass sich was geändert hat. Und das wäre ja der Sinn einer solchen Auszeichnung gewesen.
Das ist die Frage.
Ich finde, ein solcher Preis hat nur einen Sinn, wenn er was verändert oder eine Veränderung lobt oder auszeichnet.
Gut, aus Ihrer Sicht ist natürlich ein Mann wie Wen Jiabao, der wirtschaftlich da einiges zu Wege gebracht hat, wahrscheinlich eher diese Auszeichnung.
Ja, aber da würde ich das auch etwas weiter fassen. Mhm. Denn noch nie sind in einem Land Menschen so schnell aus der Armut gehoben worden wie in China. Noch nie so viele Leute in der Geschichte in so kurzer Zeit. Und was das für die einzelnen Menschen bedeutet, das muss man sich einmal kurz vorstellen. Lesen und schreiben lernen, genug zu essen. Die Mitte in den 60er Jahren Geborenen, also Mitte der 60er Jahre, die kennen noch die Kulturrevolution. Die haben noch Gras gefressen, weil es nicht genug zu essen gab. Und für die war es noch normal, dass die Hälfte der Familie hinweggerafft wird durch politische Unruhen, durch Hungersnöte. Alles das ist weg. Nun kann man das eine mit dem anderen natürlich nicht vergleichen. Das heißt, dass man genug zu essen hat, heißt nicht, dass man auf Meinungsfreiheit verzichten soll. Eben. Das ist ja klar. Ja, aber ich sage mal, das eine braucht es und das eine muss man anerkennen und das andere auch.
Frank Sieren, Sie leben seit 24 Jahren in China und haben jetzt die Aussagen, mit denen ich Sie konfrontiert habe, ein bisschen relativiert. Allerdings, Sie hatten es eben ja selbst gesagt, in Sachen Pressefreiheit ist es in China sogar noch wieder zurückgegangen. Also da kann man nicht unbedingt sagen, dass sich was verbessert hat, sondern eher verschlechtert hat. Wie gehen Sie denn damit um als westlicher Journalist? Gibt es da, auch ohne dass Sie es merken, so eine Art vorauseilender Gehorsam, einen Anpassungsdruck oder Anpassungswille? Ja, auch vor lauter Begeisterung, und ich nehme Ihnen Ihre Begeisterung ab über die Entwicklungen, die dort passiert sind in China, geht einem da nicht auch manchmal die journalistische Distanz verloren?
Das glaube ich nicht, weil am Ende, ich kann ja hauptsächlich von mir sprechen, sind mir unsere Stärken eigentlich mit dem Aufenthalt in China noch viel deutlicher geworden. Vieles war für mich selbstverständlich. Rechtsstaatliche Transparenz. Ja, dass so etwas erstmal aufgebaut werden muss. Pressefreiheit ist für mich selbstverständlich. Wenn man dann plötzlich sieht, dass es nicht selbstverständlich ist, bekommt es natürlich einen ganz anderen Wert. Also ich würde eher das Gegenteil sagen. Wobei man hinzufügen muss, dass die Situation für die Kollegen, die Journalisten in China natürlich viel, viel schwieriger ist als für die Auslandskorrespondenten. Die haben einen größeren Spielraum. Da geht es eher um die Tonfälle als wirklich um die Frage, ob man seinen Job behält. Mhm. Es ist, der ein oder andere ist mal ausgewiesen worden auch schon, aber das ist schon sehr, sehr selten. Also ich habe in China den Wert erst kennengelernt und ich verbringe viel Zeit damit, mit Chinesen zu diskutieren und sie zu überzeugen, welche Vorteile es hat, Pressefreiheit zu haben. Ich glaube, auch China könnte sich das leisten, mehr Pressefreiheit zuzulassen, weil es ja ein Land ist, dem es eigentlich wirtschaftlich gut geht. Das steht ja nicht am Rande des Abgrunds. Und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel die Antikorruptionskampagne zwar sehr gut ist, aber sie hat eben den Riesennachteil, sie ist überhaupt nicht transparent. Und ich weiß am Ende gar nicht, hat der Geld eingesteckt oder ist er nur politisch unliebsam? Und da finde ich, dass es von der Regierung schlau wäre, ein bisschen mehr Transparenz zuzulassen, damit die Bevölkerung das nachvollziehen kann. Oder andersrum formuliert, ich bin überzeugt, dass der Tag kommt, wo die Leute sagen, so jetzt reicht's mir mit der Intransparenz. Und dann müssen die sowieso nachgeben.
Das sagt Frank Sieren. Der China-Experte heute ist der zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und ja, Sie hatten es eben schon gesagt, Herr Sieren, neuerdings wird auch der Umweltschutz großgeschrieben in China. Porsche bzw. VW erwirtschaftet, glaube ich, 40% dort. Und scheinbar ist der Abgasskandal da an denen völlig vorübergegangen. Oder sehe ich das jetzt nur
aus? Nein, der ist aus einem ganz einfachen Grund völlig an denen vorübergegangen. Es gibt nämlich kein einziges Dieselauto in China. Die chinesische Regierung hat gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber gleich Elektroautos bauen. Und da zeigt sich jetzt, dass das keine so dämliche Entscheidung war. Inzwischen ist China führend bei den Elektroautos und bei den Elektrobussen. Und die Batterietechnologie, die haben wir im Westen überhaupt nicht, sondern die gibt es eigentlich nur in China und in Südkorea.
Ja, da könnte man ja auch gucken, warum funktioniert es dort in diesem großen Land und warum tut man sich hier im Westen so schwer damit, diese Technologie auch flächendeckend zu ermöglichen?
Das hat natürlich Gründe, die wir zum Teil nicht ändern können, nämlich die Gründe, dass China ein autoritärer Staat ist und dann kann die Regierung mal eben den Hebel umlegen. Mhm. Aber es hat, und da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, es ist auch ein bisschen unsere Zögerlichkeit, neue Sachen auszuprobieren. Das hat vielleicht auch mit einer Reife dieser Gesellschaft zu tun. Wir haben ja schon sehr, sehr viele neue Sachen in die Welt gebracht und jetzt geht uns so ein bisschen die Luft aus. Also da sollten wir uns mehr auf neue Entwicklungen einlassen, was ja nicht heißt, dass man die Nachteile akzeptieren muss. Aber erst einmal sollte man irgendwie die Sachen ausprobieren.
Dann lassen wir beide uns jetzt nochmal auf eine neue Runde ein. Sprechen über China, Frank Sieren. Sie kennen sich ganz gut aus dort. Ja, als Saarländer, als im Grunde als geborener Europäer, könnte man sagen. Hat Sie denn diese Vorstellung von sich selbst oder diese Überzeugung von sich selbst, wie wichtig es ist, ein Europäer zu sein, eher noch bestärkt in den Jahren in China?
Natürlich. Also das ist ja eines der ersten Dinge, die man versteht, wenn man in diesem großen Land lebt, dass man überhaupt in einer globalisierten Weltordnung nur als einiges Europa überleben kann und seine Vorstellung durchsetzen kann. Deutschland ist dafür zu klein. Und dann ist es natürlich besonders bitter, wenn man dann aus der Ferne sieht, wie sich die Europäer streiten und zanken und keine gemeinsame Linie finden und egoistisch sind und so weiter und so fort. Und manchmal kann ich überhaupt nicht mehr verstehen, dass man dieses aufsteigende Asien überhaupt nicht wahrnimmt, sondern glaubt, man könnte die ganze Zeit sich in seinem eigenen Vorgarten streiten.
Ja, wahrnimmt, nicht nur der Chancen wegen, sondern auch der Gefahren wegen. Ja, denn darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch Zukunft, Fragezeichen, China, Ausrufezeichen. Und darüber reden wir in der nächsten Runde noch. Und Ihr nächster Musikwunsch stammt von den Rolling Stones, Brown Sugar. Was hat es damit auf sich?
Da haben wir dann gleich eine ganz tolle China-Geschichte dazu.
Aha, gut. Brown Sugar mit den Rolling Stones, ein Wunsch von Frank Sieren, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur, China-Korrespondent für das Handelsblatt. Und Herr Sieren, bevor die Musik lief, sagten Sie, dahinter steckt eine China-Geschichte. Das müssen Sie mir erzählen.
Ja, die Stones sind in Shanghai aufgetreten und einige Lieder durften sie nicht spielen, aber Brown Sugar, wo es um Drogen geht, das ist den chinesischen Zensurbehörden dann durchgerutscht. Mhm. Und das haben sie mit großer Emphase sozusagen in Shanghai gespielt, das damals noch gesetzt war. Also da gab es Stühle, auf denen natürlich niemand sitzen geblieben ist. Und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Das war 2006.
Das war das erste Stones-Konzert in China.
Also Brown Sugar ist das Synonym für verunreinigtes Heroin in der Drogenszene. Und wahrscheinlich haben die den Rohrzucker, den Naturzucker damit gemacht.
Vermutlich. Ich fand es aber sehr lustig. Und das ist auch aber eigentlich so eine Eigenheit, dass immer wieder Dinge durchrutschen. Mhm. Von dem man sagt, naja, also das hätten sie jetzt eigentlich merken müssen. Aber dadurch, dass es so viele Informationen gibt, gibt es eben auch die Möglichkeit dann, dass solche Spielräume entstehen oder dass die Chinesen für kritische Begriffe dann Pseudonyme benutzen und dann mit diesem Pseudonym in den sozialen Netzen weiter diskutieren, bis die Zensur dann irgendwie draufkommt, dann wird das Pseudonym auch gesperrt, dann denken sie sich das nächste aus und weiter geht's. Also so ein Katz-und-Maus-Spiel.
Ja, okay. Wir wollten noch kurz über die Gefahren reden, die auch von der Weltmacht China ausgehen. Es ist ja nicht nur der technologische Fortschritt. Und an einer Stelle im Buch schreiben Sie, Herr Sieren, dass sich China nicht lange mit dem westlichen Demokratiemodell aufhält, also für seinen wirtschaftlichen Erfolg. Könnte man natürlich fragen, rechtfertigt das den wirtschaftlichen Erfolg, beziehungsweise rechtfertigt der wirtschaftliche Erfolg fast alles, beziehungsweise stärkt das auch die Ansätze der Rechtspopulisten hierzulande? Also die Gefahr, von der Sie ja auch schreiben, dass die überschwappt, die autoritäre Gefahr.
Ja, ich glaube, die schwappt nur über, wenn wir nichts tun.
Was können wir tun?
Überzeugen.
Wie?
Indem wir herausfinden, wie die Chinesen ticken und so argumentieren, dass wir sie von den Errungenschaften, von den Werten, die uns wichtig sind, überzeugen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn wir natürlich hier sitzen und nichts tun, dann kann es passieren, dass wir überrollt werden. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir diese Herausforderung annehmen und nicht so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, wenn ich Sie richtig verstehe. Also geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie eine Handelsallianz aufrechtzuerhalten?
Nein, es geht um Werte.
Oder sie auch auf Augenhöhe.
Es geht um, genau, es geht um die neuen Spielregeln der Welt am Ende des Tages. Wie sehen die aus und wie überzeugend sind wir? Können wir auch mal sagen, guck mal, das haben wir falsch gemacht. Das läuft nicht so gut. Das müssen wir bei uns verbessern. Oder fahren wir hin nach China und sagen, wir haben das beste System der Welt Und wenn ihr jetzt nicht erstens, zweitens, drittens macht, dann wird es nie was mit euch. Sondern der Ton muss sein, guckt mal, wir haben diese und jene Erfahrung gemacht. Und wir sind eigentlich trotz aller Fehler und Schwächen, die dabei entstanden sind, ganz überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Können wir da nicht irgendwie zusammenarbeiten? Und wir würden auch mal gucken, was wir von euch lernen können.
Sie schreiben das in Ihrem Buch Zukunft China am Beispiel Afrika. Abgesehen davon haben Sie auch ein zusammenhängendes Buch über den Afrika-Boom geschrieben. Und da heißt es, bei uns gelten gönnerhaft Termini wie Nord-Süd-Hilfe, also die Entwicklungshilfe, die sogenannte, die an Bedingungen geknüpft ist, wie gute Regierungsführung in Afrika. Und China setzt auf die Süd-Süd-Kooperation, also auf Direktinvestitionen. Und die habe, so wie Sie es sagen, in den vergangenen 20 Jahren mehr gebracht als ein halbes Jahrhundert westliche Entwicklungshilfe. Heißt das, wir sollen es genauso machen wie China? Und würde das dann auch bedeuten, bedingungslos?
Natürlich nicht bedingungslos. Wieso denn das? Natürlich, wir sollen unsere eigenen Bedingungen formulieren, aber wir müssen natürlich mit diesen Ländern in einer Art und Weise zusammenarbeiten, dass es ihnen etwas bringt. Und ich sage mal, die Eisenbahn zwischen Mombasa und Nairobi in Kenia, die wurde vor über 100 Jahren von den Engländern gebaut. Anfang der 60er Jahre wurde Kenia unabhängig und seitdem ist nichts passiert. Vor einem Jahr haben dann die Chinesen die neue Bahnstrecke fertiggestellt. Da werde ich ja wohl nochmal die Frage stellen dürfen, was haben wir denn gemacht zwischen 1960 und 2018? Warum haben wir die Eisenbahn nicht gebaut, um den Menschen zu helfen? Da ist ja irgendwas schiefgegangen. Wir haben drei Brunnen gebohrt und als es dann nicht funktioniert hat, als das Geld alle war, sind diese Brunnen wieder zusammengefallen. Also es geht ja darum, nicht etwas zu machen, wo wir uns hinterher gut fühlen, sondern etwas zu tun, wovon beide Seiten etwas haben am Ende. Die Afrikaner, aber auch wir.
Verstehe.
Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen neu einjustieren. Und da können wir schon das ein oder andere von den Chinesen lernen. Es gibt aber auch viel, was ich nicht übernehmen möchte. Zum Beispiel, dass es bestimmte soziale Standards gibt bei Aufträgen, bei Wirtschaftsaufträgen. Da möchte ich nicht den Weg der Chinesen gehen. Nur inzwischen kriegen die Chinesen die meisten Weltbankaufträge in Afrika mit sehr hohen sozialen Anforderungen und die erfüllen sie alle, sonst würden sie die Aufträge nicht bekommen.
Ja.
Das heißt, die lernen sehr, sehr schnell.
Stichwort die neue Seidenstraße.
Ja.
Eine Billion Dollar investiert China in diese Handelsrouten, neue Seidenstraße von Europa, die Europa mit Afrika verbindet und mit Asien. Das soll die Wirtschaft Chinas stärken und seine geopolitische Macht ausbauen. Rund 70 Länder sind bislang beteiligt. Nur Kritiker halten das oder sehen die Gefahr eines neuen Kolonialismus der Chinesen in Afrika. Können Sie diese Kritik teilen?
Diese Einschätzung kann ich leider nicht teilen, weil was bedeutet denn Kolonialismus? Kolonialismus bedeutet, dass der Kolonialisierte keine Wahl hat. Die afrikanischen Regierungen haben aber sehr wohl die Wahl, mit allen möglichen Ländern zusammenzuarbeiten. Und das tun sie auch. Sie arbeiten intensiv mit den Indern zusammen, mit den Japanern, mit den Europäern, mit den Türken und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben die Wahl und sie können sich inzwischen auch zusammenschließen und gegenüber den Chinesen bestimmte Bedingungen diktieren. Das ist in den letzten Jahren passiert im Bereich der Lokalisierung. Das bedeutet, am Anfang haben die Chinesen ihre Arbeiter mitgebracht und die Stauwerke und die Eisenbahnlinien und Straßen aufgebaut. Und jetzt sagen die Regierungen, hoppla, das geht so nicht. Ihr müsst das mit lokalen Arbeitern machen. Funktioniert sehr gut. In Äthiopien werden gerade riesige Textilfabriken aufgebaut. Da gibt es noch 30 Chinesen und dann arbeiten 2000 Äthiopier. Okay. Also insofern ist der Begriff kolonial falsch. Dass die Chinesen versuchen, die Afrikaner in eine Abhängigkeit zu bringen, das ist eine andere Geschichte, da würde ich sofort zustimmen. Aber dann ist es wiederum an uns, ihnen, also den Afrikanern, Alternativen zu bieten, dass sie nicht nur auf die Chinesen angewiesen sind.
Und dass sie nicht darauf angewiesen sind, übers Mittelmeer oder sonstige Wege nach Europa zu flüchten, weil sie dort nicht mehr leben können.
Und erstaunlicherweise machen die Chinesen das, ohne dass afrikanische Flüchtlinge überhaupt nach China kommen.
Sie investieren vor Ort. Einerseits, Herr Siren, schreiben Sie von der westlichen Arroganz, weil der Westen in den vergangenen 100 Jahren die Spielregeln vorgegeben hat in der Welt. Und nun könnte es bald China sein. Wie ist denn Ihre Vision?
Die ist eigentlich am Ende ganz einfach. Die Chinesen laufen und wir müssen halt unsere Stärken dagegen stellen, damit Europa ein eigenes Zentrum wird, mit einem eigenen Hollywood, von mir aus einer eigenen Armee auch. Eine eigene Währung haben wir schon, aber die ist noch nicht so stark. Und da muss es einen Wettbewerb geben im positiven Sinne, eine Auseinandersetzung über die besten Werte.
Vielen Dank. China-Experte Frank Sieren war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder und wer mehr wissen möchte zum Thema und den Thesen von Frank Sieren folgen möchte, das Buch heißt Zukunft China, wie die neue Supermacht unser Leben, unsere Politik und unsere Wirtschaft verändert, erschienen im Penguin Verlag. Und jetzt noch eine Musik zum Schluss. Da haben Sie sich gewünscht, It wasn't me, ich war es nicht, Shaggy. Was bedeutet das?
Das war ein Konzert in China, auch eines der ersten Rockkonzerte, das auf einem alten Ming-Altar mitten in der Stadt in Peking stattgefunden hat. Das wäre heute auch nicht mehr möglich, aber es gab eine Zeit, wo man diese Offenheit hatte. Und deswegen würde ich dieses Lied gerne nochmal hören.
Vielen Dank, Frank Sieren.
Yo, man. Yo. Open up, man.
Yo, what do you want, man?
My girl just caught me.
You made her catch you?
I don't know how I let this happen.
With who?
The girl next door, you know? I don't know what to do.
So it wasn't you.
All right. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both clock making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me.
Oh, you think I go home and access to your villa? Trespass on a witness, all of you clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a you tell her baby, no way.